Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Heilige Schriften sind heute unser Thema. Die haben eher keinen so besonders guten Ruf, zu groß ihre Ansprüche. Und der richtige Umgang mit ihnen fällt nicht bei den Gläubigen leicht.
Wenn man nun ehrlich ist, in unserer christlichen Tradition verbindet sich für viele mit der Etikette Altes Testament. Alt gewordenes, eigentlich veraltetes, überholtes durch das Neue. Wir haben es halt nur noch, weil wir es haben.
Wie der Theologe Erich Zenger respektvoller mit der hebräischen Bibel umgehen wollte und warum sich im kaiserlichen Berlin Theologen und Archäologen über Keilschrifttafeln mächtig in die Haare kriegten, darum geht's im zweiten Drittel dieser Sendung. Erstmal auf nach Indien. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Indien und an sportliche körperliche Praxis denken? Yoga, oder? Also, das ist jedenfalls bei mir so. Woran ich eher nicht denke, das ist Kampfsport. Dabei gibt es auch auf dem indischen Subkontinent die verschiedensten Kampfkünste. Eine davon heißt Kalaripayattu, kurz Kalari, und stammt aus dem südindischen Kerala. Und Kalari hat, wie eigentlich alle indischen Künste, auch eine religiöse Dimension. Wie Kalari geht, das soll uns jetzt mal Antje Stiebitz erklären. Sie hat in Neu-Delhi eine Kalari-Schule besucht.
Stay down!
Die Anweisungen des Trainers Shintu Matthew tönen über den überdachten Sportplatz. Die Trainierenden verharren in der Pferdehaltung, der Kampfkunst Kalaripayattu, die meistens einfach nur kurz Kalari genannt wird. Shintu Matthew geht umher und korrigiert mit der Hand krumme Rücken, drückt die schwitzenden Körper tiefer in Pose, treibt an. 12 Schüler trainieren heute in der Kalari Kendram, einer Kampfkunstschule in Neu-Delhi. Die südindische Kampfkunst erobert die nordindische Metropole. Kalari gilt als die älteste Kampfkunst Indiens. Ihre Ursprünge können bis ins 3. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt werden. Seitdem unterlag Kalari zahlreichen Einflüssen und wandelte sich ständig. Seine heutige Form entstand vermutlich im 11. Jahrhundert, wie Forscher anhand von Quellen rekonstruiert haben. Der Kalari-Guru Shintu Matthew erklärt den mythologischen Ursprung.
So if you go the ancient history of Kalaripayattu, it is the Hindu religions.
Die Geschichte des Kalaripayattu liegt in den Hindu-Religionen begründet. Es waren der Gott Parashurama und der heilige Agastya, die diese Kampfkunst erdachten.
Parashurama bedeutet übersetzt Rama mit der Axt. Er wird als die 6. Inkarnation des populären Gott Vishnu angesehen. Parashurama soll seine Axt und die Kampfkunst Kalari von Gott Shiva empfangen haben. Der Mythos erzählt, dass er den Kampfstil aus dem nördlichen Kerala gründete. Dieser ist vor allem für den Einsatz von Waffen bekannt, beispielsweise Stock, Schwert oder Dolch. Der weise Agastya hingegen gründete den Kalari-Stil aus dem südlichen Kerala. Der Asket soll im Wald umhergewandert sein, wo er sich gegen wilde Tiere behaupten musste. Also entwickelte er einen Kampfstil, der diese Tiere nachahmte. Deshalb kennt Kalari heute 8 Tierpositionen, beispielsweise den Eber, den Elefanten oder die Schlange. Agastya gilt nicht nur als ein ausgezeichneter Krieger, sondern wird auch als Experte für Medizin verehrt. Shintu Matthew erklärt,
in Kalaripayattu there is a treatment system.
Kalaripayattu hat ein medizinisches Behandlungssystem, das auf Ayurveda beruht. Bei Ayurveda handelt es sich natürlich um ein großes Feld. Kalari behandelt normalerweise Menschen mit Sportverletzungen.
Usually treats people with these sports injuries.
Kajal sitzt auf einer Holzbank auf dem Kalari-Trainingsplatz. Die 26-Jährige gehört zu den fortgeschrittenen Schülern des Guru Shintu Matthew. Sie hat die Grundausbildung durchlaufen und lernt jetzt, wie man mit Waffen umgeht. Vor Kalari hatte sie bereits Unterricht in den Kampfsportarten Aikondo und Karate, wo sie den Grad des braunen Gürtels erreicht hat. Doch Kalari, sagt die junge Frau, sei etwas Besonderes.
Nichts ist mit Kalari vergleichbar. Die anderen Kampfkünste sind viel oberflächlicher. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, aber sie berühren einen nicht so tief. In Kalari gibt es auch einen spirituellen Aspekt. Es geht um deinen Fokus und um das Leben.
Es ist ruhig auf dem Trainingsplatz. Nur 2 6-Jährige tollen über den Lehmboden. Rund 20 Minuten dauert es noch bis zum Trainingsbeginn. Kajal übernimmt heute den Unterricht. Die junge Frau hockt vor einem stufig gemauerten Schrein in der vorderen linken Ecke des Trainingsplatzes. Konzentriert, versunken, beinahe entrückt inmitten der lärmenden Stadt. Sie füllt 2 Lampen mit Öl und entzündet sie. Sie berührt den Schrein mit der Hand, führt diese zur Stirn. Diese Geste wiederholt sie an 2 kleineren Schreinen, die sich gleich neben dem großen befinden. Guru Shintu Matthew erklärt später, was es damit auf sich hat.
Diese Art des Tempels gibt es in allen Kalaripayattu-Zentren. Vor diesem Schrein bekunden wir unseren Respekt. Die heiligen Verse beschreiben, dass wir dort Blumen niederlegen.
Dann wirft er einen Blick auf die 2 kleinen Altäre neben dem großen und fährt fort.
Diese gelten dem Elefantengott Ganesha und dem Schlangengott Naga und den vorangegangenen Gurus. Wir stellen uns vor, dass wir ihren Segen bekommen, während wir trainieren.
Ohne die rituelle Präsenz der Götter ist die Praxis des Kalari nicht denkbar. Die Götter sind in den Trainingsalltag, in den Jahreszyklus und in die verschiedenen Lernstufen der Kampfkunst eingebunden. Geben die Götter auch ihren Segen für die Ausübung von Gewalt? Jede Kampfkunst, antwortet Shintu Matthew, sei auf Selbstverteidigung ausgerichtet.
Echte Kampfkunst ist nie aggressiv. Es geht nicht ums Töten. Ein Kämpfer wird das immer vermeiden und seine Fähigkeiten nur einsetzen, wenn wirklich notwendig.
Er mache immer wieder die Erfahrung, dass aggressive Schüler durch das Training ausgeglichener und zurückhaltende Schüler selbstbewusster werden. Dann klatscht er in die Hände und wendet sich wieder seinen Schülern zu. Diese stellen sich nach der kurzen Pause für die nächste Übung auf.
Kämpfen mit Unterstützung der Götter. Antje Stiebitz war das über die indische Kampfkunst Kalari. Von indischen Göttern, mit Axt oder nicht, geht's gleich zu den Göttern aus Babylon und Assyrien und zu einem riesigen Streit ums Heilige. Als Archäologen, deren Zeugnisse nämlich in Städten wie Babylon und Assur ausgruben und dann ins Museum nach Berlin brachten, da brach ein Streit um die Heiligkeit der Bibel los, der sogenannte Babel-Bibel-Streit. Und auf dessen Spuren habe ich mich ins Berliner Pergamon-Museum begeben.
Für das Gespräch, das wir jetzt hören, bin ich ins Museum gegangen. Und da bin ich jetzt im Pergamon-Museum auf der Berliner Museumsinsel. Dort läuft eine Ausstellung zum sogenannten Babel-Bibelstreit. Und die würde ich mir gerne genauer anschauen. Babel-Bibelstreit, damit ist gemeint, kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende, also genauer um 1902, hat ein Altorientalist die wissenschaftliche These vertreten, die Texte der Bibel, also genauer der hebräischen Bibel, das Alte Testament, der christlichen Kirche, die seien nicht auf göttliches Geheiß vom Himmel gefallen, sondern sie seien verwandt mit anderen mythologischen Texten aus dem vorderasiatischen Raum. Sprich, nicht so besonders heilig, göttlich vielleicht sogar, wie man das bis dahin geglaubt hatte. Ein riesiger Streit brach los und warum der Streit damals so zündete und heute noch interessant ist, das würde ich gerne wissen. Und bei mir ist Eva Kanzig-Kirschbaum. Sie ist Professorin für Altorientalistik an der Freien Universität Berlin und sie hat diesen Babel-Bibel-Streit wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Kanzig-Kirschbaum.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier sind und die Ausstellung anschauen möchten.
Was hat Sie eigentlich interessiert daran, eine wissenschaftliche Debatte, die über 100 Jahre alt ist, sozusagen wieder aufzuwärmen?
Es gibt eigentlich 2 Gründe dafür. Das eine ist, dass natürlich die Auseinandersetzung eines Faches mit seiner eigenen Geschichte, also die Archäologie mit ihren Anfängen, uns beschäftigt, auch mehr beschäftigt vielleicht als noch vor 50, 60 Jahren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber der zweite und vielleicht wichtigere Punkt ist, dass diese Debatte ein Problem aufgreift, was bis heute unterschwellig immer mitschwingt, nämlich das Verhältnis von Religion und Wissenschaft zueinander. Die Frage also, sind wissenschaftliche Gegenstände und Glaubensüberzeugungen irgendwo konträr zueinander oder komplementär zueinander? Wie verhalten sie sich?
Wir gucken uns erstmal, würde ich vorschlagen, den Begründer des Streits an. eine Büste in Bronze von Friedrich Delitzsch. Die guckt uns hier streng an und wacht ein bisschen über diese Ausstellung. Delitzsch war Professor für Assyrologie und Direktor der vorderasiatischen Abteilung der Königlichen Museen. Das heißt also, mit welcher geschichtlichen Zeit hat er sich beschäftigt?
Ja, als Assyriologe beschäftigt man sich mit dem vorderen Orient zwischen Euphrat und Tigris, also den Sumerern, den Akkadern, Babyloniern, Assyrern, auch den Hethitern. Und der Zeitraum, den das umfasst, das ist etwa das Ende des 4. Jahrtausends vor Christus bis zur Zeitenwende. Das ist die Phase, in der die Keilschrift dort als beherrschendes Schriftsystem existierte und aus der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend Objekte, Denkmäler, auch Texte aus Ausgrabungen aus dem vorderen Orient nach Europa und Amerika kamen. Delitzsch hat also die Umwelt des Alten Testaments erforscht. Er selber war ein guter Kenner der hebräischen Bibel. Sein Vater war Theologe. Die Ausbildung der Wissenschaftler damals war eine sehr stark auch sprachliche, kannten also das Alte Testament exzellent. Das war der Hintergrund. Und er hat dann aufgrund seiner Kenntnis der assyrischen, also akkadischen Texte postuliert, dass offensichtlich viele biblische Texte eine enge Verwandtschaft zu Texten haben, die wir auf Keilschrifttafeln finden. Und diese Keilschrifttafeln kann man datieren. Und die sind zum Teil viel, 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 viel älter als diese biblischen Texte. Und daraus entstand im Grunde genommen diese Krux zwischen geoffenbarten Texten der hebräischen Tradition auf der einen Seite und der Tatsache, dass wir hier eine historische Situation haben, in der wir sagen können, Vorgänger, Geschichten, verwandte Erzählungen zum biblischen Text sind schon im 2. Jahrtausend vor Christus auffindbar. Und das ist ein Problem gewesen. Ein Problem, das übrigens nicht mit Delitzsch angefangen hat, sondern 1870 eigentlich begonnen hat, als man nämlich im Palast des Assurbanipal in Ninive aus dem 7. Jahrhundert das Gilgamesch-Epos gefunden hat und dort auf der 11. Tafel ist die Geschichte der babylonischen oder der Sintflut erzählt. Und diese Sintflut-Erzählung war eigentlich der erste Anlass für dieses Spannungsverhältnis, was entstand zwischen der hebräisch-biblischen Texttradition und den sogenannten keilschriftlichen Traditionen.
Das heißt also, Delitzsch hat in seiner Arbeit die Theologie vom Sockel gestoßen, ein bisschen in ihrer Deutungshoheit über die Bibel. Hat er da bewusst eine Gegenposition zur Theologie ergreifen wollen? War das also ein bewusstes Gegenüber oder war das einfach irgendwie eine unglückliche Folge seiner Forschung?
Also ich muss noch mal ganz klar sagen, Delitzsch war nicht der Einzige, der auf diesen Unterschied oder auf diese Verwandtschaft hingewiesen hat. Aber Delitzsch hat das sehr stark zugespitzt und hat auch sehr bewusst gesagt, die Wissenschaft hat hier Erkenntnisse, die die Theologie dann bitte auch mal zur Kenntnis nehmen möge. Und aus der, sagen wir mal, Zuspitzung tatsächlich dieser Thesen bis hin zu der Sache, dass man also ein Bild des Baumes der Erkenntnis und Eva und die Schlange gefunden habe auf einem Siegelzylinder, diese Zuspitzung hat den Streit schwierig gemacht. Aber an den Sachargumenten, nämlich dass man Texte mit Sintfluterzählungen hat, die älter sind als die hebräischen biblischen Texte, dass man Bildnisse hat von Ereignissen, die im hebräischen historischen Text vorkommen, dass man Parallelen zu den biblischen Gesetzeswerken gefunden hat und so weiter. Daran lässt sich überhaupt nichts deuten. Das ist auch heute völlig unumstritten. Die Zuspitzung kam tatsächlich durch eine sehr starke Überzeichnung von Delitzsch, die dann wirklich den wissenschaftlichen Boden ein bisschen verlassen hat, würde man sagen, und durch eine entsprechend starke Reaktion vor allem der kirchlichen Vertreter, vor allem der protestantischen Kirche.
Sie haben jetzt in dieser Ausstellung zusammengestellt, was man damals auch über den Kreis der Fachleute hinaus eigentlich wissen konnte über Assyrien. Und wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine mit verschiedenen Tontafeln und darin die allerkleinste, die sieht ganz harmlos aus, ein kleines Stück Tontafel, ganz unregelmäßig und darauf eingedrückt die typischen Zeichen von Keilschrift. Aber das Stück hat es in sich, denn das ist eben der Teil des Gilgamesch-Epos mit dem Sintflut. Bericht. Was steht da genau drauf?
Das ist ein ganz kleines Fragment aus dieser berühmten 11. Tafel des Gilgamesch-Epos, in dem der an das jenseits der Zeit versetzte Insel Utnapishtim, der babylonische Noah, also berichtet, wie er überhaupt die Sintflut überleben konnte. Den Bau der Arche wird da kurz angesprochen und dann wird eben die Sintflut selber erzählt. Und auf dieses kleine Fragment ist eines der vielen Exemplare, Manuskripte dieses gewaltigen Textes, das in Assur gefunden wurde. Und Assur war eine deutsche Grabung, die unter anderem finanziert wurde, tatsächlich durch die Deutsche Orientgesellschaft, den Kaiser und so weiter. Und dort hat man, wie in vielen anderen Städten des Vorderen Orients auch, eine oder mehrere Exemplare dieses Textes gefunden. Und diese Ausstellung versucht sozusagen zu zeigen, was konnte jemand, der kein Fachmann war, der kein Spezialist für die hebräische Bibel oder für Assyriologie war, was konnte der eigentlich über den alten Orient wissen? Denn bis zu diesem Zeitpunkt, Mitte des 19. Jahrhunderts, hatte man ja nur die hebräischen Texte selber, die erzählt haben, es gab die Assyrer und die Babylonier, Nebukadnezar, das babylonische Exil und so weiter, und die griechischen, lateinischen Historiker, die ebenfalls über den Vorderen Orient berichtet hatten. Und dann tauchten durch die Ausgrabungen plötzlich die Originale auf. Man traf plötzlich auf Dinge aus dem 3., 2., 1. Jahrtausend, die große Stele des König Hammurabi, die wir hier sehen, aus dem 18. Jahrhundert, den Obelisk von Salmanas, schwarzen Obelisken, den sogenannten schwarzen Obelisken, der unter anderem die Unterwerfung des Königs Jehu von Juda Mitte des 9. Jahrhunderts unter den Assyrerkönig zeigt. Also man hatte plötzlich den historischen Raum aus der Umwelt des Alten Testaments vor Augen. Und diese Ausstellung ist deswegen so klein, weil sie zeigt, was konnten Leute, die 1902 den Vortrag von Delitzsch in der Singakademie gehört haben, eigentlich überhaupt wissen. Und wir wissen, dass damals in den großen Enzyklopädien, auch zum Teil in Schulbüchern, in populärwissenschaftlichen Darstellungen, der alte Orient ein ganz großes Thema war. Und dass das auch ein Punkt war, weshalb Berlin, also museal mit Frankreich auf der einen Seite und England auf der anderen Seite gleichziehen wollte und deswegen große Ausgrabungsprojekte initiiert hat in Sinchirli, Sam'al, in Babylon, in Assur, in Uruk und noch einige andere, um eben auch an dieser Erforschung dieses bislang völlig unbekannten Raumes teilzunehmen.
Die Erforschung der kulturellen Wurzeln natürlich auch als Ausdruck von Machtausübung, von kolonialer Herrschaft auch?
Ja, sicher. Also Archäologie ist nie frei von politischen Zusammenhängen und die Archäologie des 19. und auch großer Teile des 20. Jahrhunderts ist natürlich auch ein Interpretationsmuster des Westens. Also wie die Suche nach Anfängen und Ursprüngen ist etwas, das in dieser Form sehr stark durch die abendländische Kultur geprägt ist, auch durch ihre wissenschaftlichen Methoden und Erklärungsmuster geprägt ist und das natürlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch Ausdruck eines Imperialismus war, der sagt, wir haben die gesamten Kulturen der Welt, die liegen uns zu Füßen und vor Augen. Ja, also das kann man nicht ohne diesen Modus denken, wie weit der im Einzelnen dann bestimmend ist für den einzelnen Forscher, Wissenschaftler, ist eine andere Frage. Aber da Politik und Staat hier neben Privatleuten finanziert haben, muss man unterstellen, dass natürlich auch andere Interessen da sind. Und wenn es nur Prestige ist.
Nun hat die Auseinandersetzung mit diesen assyrischen Fundstücken und mit der Frage, was das eigentlich heißt, dass die älter als die Bibel sind, ja Kreise gezogen, die über die ganz enge Wissenschaft und auch über die enge Hofpolitik weit hinaus reichten. Also das zog Kreise bis ja, in die Salons, in die Literatur, in die Zeitschriften, Kioske, zu den Witzzeichnungen. Wir stehen hier vor einer Ausgabe der Lustigen Blätter. Die Babylon-Ausgabe steht da oben drüber von 1903. Was sehen wir da drauf?
Ja, das ist das Titelblatt und das zeigt zwei gegenüberstehende alte weiße Männer. Auf der rechten Seite ist sozusagen der Delitzsch dargestellt, der in einer sehr aggressiven Pose mit einem Buch voller Keilschriftzeichen in der rechten Hand erhoben auf sein Gegenüber, den Theologen Stöcker, zugeht. Und man sieht also Delitzschs Schultermuskeln, die sind also wie kleine Keilschriftzeichen gestaltet. Er trägt auch nur so einen kleinen Lendenschurz. Und der Stöcker, der hat also nur hier sein Bäffchen vorne dran, woran man sieht, dass er Theologe ist, und hat also auch in seiner rechten Hand so ein streitbares Konvolut. Und die beiden sehen also aus, als ob sie sofort aufeinander losgehen. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Karikatur, weil sie letztlich 1903, als ja der größere Teil, die ersten drei Vorträge schon vorbei waren, die Zuspitzung auf diese Babel-Bibel-Auseinandersetzung ganz besonders symbolisiert.
Das heißt, das wurde in der Öffentlichkeit auch wirklich als ein Streit wahrgenommen, in dem es darum ging, welchen Stellenwert, welchen unhinterfragten Stellenwert auch die Theologie und damit die christliche Religion haben sollen.
Ja, das wurde in der Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen. Wir sehen, dass in kleinen Gemeindeblättern sozusagen darüber berichtet wird, mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Färbungen. Aber dann eben, wie Sie sagen, auch hier in der Karikaturen- und Satirepresse, die eben ganze Ausgaben dem Thema widmet. Und das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Da gibt es Karikaturen, die auch extrem antisemitisch, antijudaistisch sind, also von ihrer Diktion ganz klar auch einem gewissen Zeitgeist unterlegen. Es gibt auf der Seite andere, die referieren eben auf bestimmte Denkmälertypen, zum Beispiel die Obelisken und Reliefs. Sie nehmen diese Gewänder und Gestalten, die man auf den Darstellungen eben sieht, auf und greifen die auf und machen sich über die lustig. Es gibt eine Karikatur mit einer Keilschriftschreibmaschine, die also ganz großartig zeigt, wie schnell man also Tontafeln mit einer angeblichen Schreibmaschine schreiben konnte. Also dieses Thema Vorderer Orient und dann Babel-Bibel war sehr präsent, zumal um diese Zeit eben die Ausgrabung in den beiden großen Orten Babylon und Assur begonnen hatten. Also die Öffentlichkeit, und zwar nicht nur die Elite, das Großbürgertum, sondern auch durchaus, also die Mittelschichten waren durchaus im Bilde, was hier abgeht.
Sie haben jetzt gerade schon auch erwähnt, dass einige der Karikaturen wirklich ganz deutlich antisemitische Ausprägungen zeigen. Wie haben denn die jüdischen Gemeinden, wie hat die jüdische Theologie auf diesen Streit reagiert? Das betraf ja auch ihre Heilige Schrift.
Ja, also es gibt dazu einige wissenschaftliche Untersuchungen und wir hatten im letzten Jahr auch da eine kleine Tagung dazu. Und da ist also herausgekommen, überraschenderweise, dass zum Beispiel die jüdische Presse, das sind ja vor allem Wochenschriften damals gewesen, sind ja keine, nicht unbedingt eine Tagespresse gewesen, eher gelassen reagiert hat. Also dieser Streit, das war vor allem ein Streit zwischen den Vertretern der christlichen Theologie und der Wissenschaft. Die jüdische Öffentlichkeit hat das zur Kenntnis genommen, hat sich doch aber also da sehr viel weniger emotionalisiert gezeigt als jetzt eben die Vertreter der Kirchen.
Und wie sieht es heute aus? Der Streit ist ja nach dem, was ich jemals an der Universität gelernt habe, eigentlich erledigt. Also Textkritik ist Standard. Man liest die Bibel als eine vielschichtige Schrift, die Spuren der ganz verschiedensten Traditionen und auch Bearbeitungen enthält. Und trotzdem wird ja immer noch über die Heiligkeit von Offenbarungstexten diskutiert. Das ist auf jeden Fall ja noch gar kein ausgestandener Streit.
Nein, das ist kein ausgestandener Streit, zumal wir ja Richtungen in christlichen Glauben haben, die also sehr stark den Wahrheitsgehalt aller biblischen Berichte unterstützen, die zum Beispiel natürlich daran glauben, dass es eine Arche gab und dass man auch Reste dieser Arche finden kann. Ich erinnere an die Bewegung der Kreationisten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa gibt es durchaus Vertreter einer sehr starken Wahrhaftigkeit des biblischen Berichtes. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, wenn Menschen diesen Text für sich als ein glaubensbegründendes Stück Inhalt und Artefakt ansehen, dann muss man das so respektieren, solange die Regeln der Kommunikation da berücksichtigt werden und nicht versucht wird, falsche Informationen daran festzumachen. Aber wichtig scheint mir zu sein, zu unterscheiden zwischen den wissenschaftlich erhobenen Fakten und einem Text, den man als Ganzes mehr oder weniger stark als Grund für ein Glaubenssystem, für eine religiöse Überzeugung, als Fundament dafür benutzt. Und es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das eine, nämlich dieses Glaubenssystem, kann nicht beanspruchen, über die wissenschaftlichen Fakten, also die Hoheit zu gewinnen. Und das war das Problem des Babel-Bibelstreits damals.
Wenn Sie ganz kurz zusammenfassen sollten, was kann man aus dem Babel-Bibelstreit lernen für den Umgang mit heiligen Texten heute?
Also heilige Texte muss man respektieren. Die haben ihre Eigendynamik und ihre Eigenkultur. Und auf der anderen Seite muss man heilige Texte auch wissenschaftlich betrachten dürfen, nach den Regeln der Kunst, methodisch sauber. Und man muss darüber sprechen können. Es kann kein Sprechverbot geben über solche Texte. Was man vermeiden sollte, ist sozusagen Beleidigungen, Insinuationen oder Verächtlichmachung solcher Texte. Dazu gibt es kein Recht und keine Berechtigung. Aber es muss die Möglichkeit geben, sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen und diese Texte in ihre Zeit, in ihren historischen Kontext, in ihr Bedeutungsgefüge hineinzustellen.
Babel oder Bibel, was gilt? Darüber habe ich mit der Altorientalistin Eva Kanzig-Kirschbaum gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, es war mir eine Freude und ich würde mich freuen, wenn sich noch ganz viele Leute für die Ausstellung hier im Vorderasiatischen Museum interessieren würden.
Wenn Sie neugierig geworden sind, die Ausstellung im Berliner Pergamonmuseum können Sie noch bis Mitte März sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Gar nicht so einfach, damit umzugehen, wenn man als Gläubiger lernt, dass der eigene heilige Text schon Vorlagen hatte, so wie eben manche Erzählungen der Bibel in assyrischen Mythen. Was auch nicht einfach ist, sich einen heiligen Text mit einer anderen Religion zu teilen. Die christliche Kirche macht das von Anfang an, denn sie hat die heilige Schrift des Judentums komplett in ihre neue Religion übernommen. Das ist gar nicht so einfach und hat auch nicht immer wirklich gut geklappt. Beim Umgang mit der hebräischen Bibel haben sich die Christen wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Georg Magirius stellt jetzt einen christlichen Theologen vor, der das ganz anders machen wollte. Respektvoller, vor allem gegenüber den älteren Ansprüchen der Juden.
Der erste große Teil der christlichen Bibel wird Altes Testament genannt. Doch ausgerechnet der wohl renommierteste deutschsprachige Alttestamentler seiner Generation hat diese Bezeichnung in Frage gestellt. Erich Zenger, der vor 10 Jahren starb, wollte seinen Forschungsgegenstand lieber nicht mehr als alt bezeichnen.
Altes Testament kann man zunächst einmal durchaus, vor allem in den romanischen Sprachen, richtig verstehen. Alt ist, was alt bewährt ist. Wer eine Faszination hat für Antiquitäten, der wird natürlich mit dem Wort alt hohe Wertschätzung verbinden. Aber wenn man nun ehrlich ist, in unserer christlichen Tradition verbindet sich für viele mit der Etikette Altes Testament alt gewordenes, eigentlich veraltetes, überholtes durch das Neue. Wir haben es halt nur noch, weil wir es haben.
Rudolf Bultmann, einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts, bezeichnete das Alte Testament als Buch des Scheiterns. In der Umgangssprache wird alttestamentarisch oft gleichgesetzt mit gewalttätig oder finster. Nicht sehr viel differenzierter äußert sich der populäre Theologe Eugen Trevermann. Zwischen der Barmherzigkeit Jesu und dem Gott des Alten Testaments bestehe ein Gegensatz. Anders der katholische Theologe Erich Zenger.
Ich wehre mich eben gegen all die Theorien und die Ansätze, die sagen, das ist das radikal Neue, das ganz andere, wo Christentum sich profilieren will von allem, was vorher war. Nein, es ist diese Dialektik. Das Neue erwächst aus dem Alten im Gespräch mit dem Alten. Das ist nicht etwas radikal Neues, sondern sozusagen das Alte hat in sich die Kraft, Neues zu generieren.
1991 veröffentlichte Erich Zenger sein Buch »Das Erste Testament«. Bücher von Bibelwissenschaftlern richten sich oft an Fachleute, werden in geringer Stückzahl gedruckt. Zengers Buch wurde innerhalb kurzer Zeit mehrfach nachgedruckt, liegt unterdessen in der 8. Auflage vor. Gegen alle möglichen Abwertungen des Alten Testaments stellt Zenger signalartig ein neues Adjektiv.
Diese Bezeichnung Erstes Testament gebrauche ich, um die Würde zu betonen, nicht abgeschafft, nicht alt geworden. Zweitens, um zu betonen, dass das Fundament, auf dem alles andere aufruht, die historische Wahrheit, es ist die erste Bibel der jungen Kirche gewesen, aber es ist natürlich auch das Buch, auch deswegen gebraucht, es ist das Buch von dem ersten Bund Gottes mit der Schöpfung und mit seinem Volk Israel. Und es ist das Buch, das zeugt von der Liebe Gottes zu seinem Erstlingssohn. Und der Erstlingssohn ist, wir Christen können es drehen und wenden, wie wir wollen, der Erstlingssohn und die erste Liebe Gottes gilt Israel.
So gelte es, das Erste Testament immer wieder neu zu lesen und auszulegen. Leidenschaftlich, aber nicht naiv. Auch die Psalmen, die zur Weltdichtung gehören. In ihnen gibt es, genauso wie im Neuen Testament, Stellen, die sich als Aufruf zur Gewalt missverstehen lassen. Falsch sei es, Verse wegzuschneiden. Wie in der erneuerten Fassung der katholischen Stundengebetsliturgie, die auf den Psalmen beruht. Vergeben sucht man beispielsweise Vers 19 aus Psalm 139. O Gott, wenn du doch die Frevler töten würdest. Und das, obwohl dieser Psalm Teil der Stundengebetsliturgie ist. Für Zenger ein Unding.
Das beten ja ausgebildete Theologen und das beten Ordensleute zunächst einmal das offizielle Gebet der Kirche, die sich auch um diese Texte mühen sollen und mühen können, dass man da nun plötzlich Zensur übt. Es gibt schwierige Texte, aber mit schwierigen Texten muss man sich auseinandersetzen. Und da halte ich es falsch, dass man dann dran geht und zerschneidet die Texte. Ich meine, man soll auswählen, aber nicht zerschneiden. Ich nenne das also eine lehramtliche Barbarei.
Beim Auslegen des Ersten Testaments werden in den christlichen Kirchen zeitgenössische jüdische Kommentatoren in der Regel ignoriert. Erich Zenger brach mit dieser Gewohnheit, was sich in seinem Lebenswerk spiegelt, Herders theologischem Kommentar zum Alten Testament. Die von ihm begründete Kommentarreihe wird auch nach seinem Tod Band um Band fortgeführt. Unter den Autoren katholische, evangelische, aber auch jüdische Wissenschaftlerinnen und Ausleger. Ein Novum im deutschsprachigen Raum. Einen Lebenstraum allerdings konnte Zenger sich nicht mehr erfüllen, nämlich einen Kommentar anzustoßen zur Tora, den fünf Büchern Mose, und zwar im Stil der großen Rabbinerbibeln.
Da steht in der Mitte der biblische Text und meine Idee war, links kommentiert ein Jude und rechts kommentiert ein Christ. Aber jetzt nun nicht im Sinne der Philologie, das steht unten im Apparat, sondern das wird so kommentiert, was bedeutet dieser Text für jüdische Existenz, was bedeutet dieser Text für christliche Existenz. Und zwar in Augenhöhe, etwas befreit sozusagen von der ganzen Last der christlich-jüdischen Verwerfungsgeschichte, sondern ein Kommentar, in dem die Polemik zurücktreten kann und in dem ein Jude oder eine Jüdin und ein Christ sich zunächst mal aussprechen kann in der Faszination des biblischen Textes und wo unten dann sozusagen auch die Wissenschaft mitreflektiert wird. Das ist eine Tradition, die ja eben von den Rabbinerbibeln, das wo dann deutlich sichtbar wird, Bibel lesen heißt, sich in ein Gespräch verwickeln lassen.
Der große Theologe Erich Zenger, er ist vor 10 Jahren gestorben. Georg Magirius stellte sein Bemühen um einen besseren christlichen Umgang mit der hebräischen Bibel vor. Wer ist der Teufel? Ist das wirklich dieser Typ mit Hörnern und Klumpfuß, verführerisch und verlockend? Oder hat dieses Bild längst ausgedient? Was kann der Teufel heute sein, abseits von Witzbildern, angesichts von ganz realem Bösen, zum Beispiel dem sexualisierten Missbrauch von Kindern? In der Katholischen Akademie in Berlin hat man darauf eine aktuelle Antwort gesucht. Josephine Janert hat zugehört.
Für mich ist das Teuflische, das Dämonische, das, was man so als das Böse wahrnimmt. Ich sehe das Böse immer darin, wenn Menschen Leid zugefügt wird. Und hier gerade in Erinnerung an die Eröffnung, die uns vor 10 Jahren in der katholischen Kirche getroffen haben, dass Kinder Leid zugefügt wurde von Menschen, die im Namen der Kirche arbeiten.
Dass sich katholische Priester an Kindern vergingen, das findet diese Frau teuflisch. Dennoch ist sie aktives Mitglied einer katholischen Gemeinde und hat sich zur öffentlichen Veranstaltung eines katholischen Bildungsträgers angemeldet, der Katholischen Akademie in Berlin.
Ein Teil des Satans, wenn der Roland, wie der Oberteufel dort heißt.
Es sind vor allem ältere Menschen, die zu diesem Studientag gekommen sind. In der Bibel wird unter anderem beschrieben, wie Jesus Menschen heilt, indem er ihnen Dämonen austreibt. Bis heute glauben manche Christen an Teufelsaustreibung. Doch darum geht es heute nicht, sondern um den Blick der Wissenschaft auf den Satan. Eine der Vortragenden ist Jekaterina Poljakova, Dozentin für Philosophie an der Uni Greifswald.
Ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, wem wir eigentlich die Macht zuschreiben. Es gibt drei Möglichkeiten: Gott, Mensch und der Teufel. Wenn wir Gott die ganze Macht zuschreiben über die Welt, was ja natürlich hat Gründe, also in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament gibt es dafür viel Anlass, dann haben wir das Problem mit dem Bösen, mit dem Übel vor allem dieser Welt. Wir müssen Gott zur Quelle des Übels machen. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist nicht vereinbar mit der christlichen Vorstellung, dass Gott die Liebe ist. Wenn wir sagen, der Teufel hat Macht, also zumindest teilweise, dann haben wir einen gefährlichen Dualismus, dass neben Gott gibt es noch eine Macht, gegen die er quasi nichts kann.
Eine interessante Frage für die Wissenschaftlerin, die in der atheistischen Sowjetunion aufwuchs und sich als Erwachsene katholisch taufen ließ.
Jeder, der ein schreckliches Ereignis in seinem Leben hatte, zum Beispiel Tod eines Kindes oder sowas ähnliches, fragt, wo war Gott? Die Theologie, wenn sie keine Ideologie sein will, darf nicht so tun, als ob sie wirklich endgültige Antworten auf diese überkomplexen Fragen der menschlichen Existenz hat. Gute Theologie tut das auch nicht. Wir sind ohne Antwort, deswegen müssen wir auch Gott vertrauen. Und deswegen heißt es auch Glaube und nicht Wissen.
Die Worte Teufel und Satan tauchen mehr als 70 Mal in der Bibel auf. Margareta Gruber ist Mitglied der Franziskanerinnen von Sießen, einem Frauenorden. Als Professorin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar beschäftigt sie sich mit dem Neuen Testament. Dort wird beschrieben, wie der Teufel Jesus in Versuchung führt.
Ich liebe die Geschichte der Versuchung Jesu. Diese drei Versuchungen, aus Steinen Brot zu machen, von einem Tempel runterzuspringen, also groß zu demonstrieren, dass man da der große religiöse Showman ist gewissermaßen, und alle Macht zu haben auf der Welt. Weil ich finde, das sind Versuchungen, die jeder Mensch kennt. Vorschnell Lösungen zu erzwingen, ja, schau zu machen und eben die Versuchung nach Macht. Ja. Und dass Jesus diese Versuchungen eben auch gekannt hat, und es wird dann so gezeigt, ne, dass der Teufel ihn versucht. Wie auch immer, da geht es, finde ich, weniger um den Teufel, als darum zu zeigen, dass Jesus tatsächlich menschliche Versuchungen kannte und die eben auch bestanden hat. Und das finde ich unglaublich tröstlich.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieser, in seiner Übersetzung gerade wieder neu diskutierte Satz aus dem wichtigsten Gebet der Christen, dem Vater Unser, soll die Gläubigen vor dem Teufel schützen, sagt Schwester Margareta.
Wir sollen wissen, dass es so eine Macht gibt. Und die Weise, sich mit ihr zu beschäftigen, ist eigentlich ihr zu widersagen. Das finde ich im Grunde ganz weise. Ja, also das Böse hat ja auch so eine Faszination, was so einen Sog entwickelt, man kennt es auch. Und da sagt die Kirche ganz weise, stopp das, ja, und widersage dem, also wende dich dem nicht zu und wehre es ab.
In westlichen Ländern ist nicht mehr so häufig vom Satan die Rede. Doch Papst Franziskus spricht oft von ihm. Der Teufel sähe Hass auf der Welt, wie er es zu Zeiten des Nationalsozialismus auch getan habe, beklagte er im vergangenen Herbst. Laut einer Umfrage des renommierten Meinungsforschungszentrums Levada glauben 41% der Russen an den Teufel. Die Zahl ist seit der Jahrtausendwende sogar noch gestiegen, sagt Norbert Franz, Slawistikprofessor an der Uni Potsdam.
Nun, ich denke, das hat damit zu tun, dass die Religiosität in Russland sehr traditionell ist und die Aufklärung doch nicht den religiösen Bereich so erreicht hat wie in Westeuropa. Putin gehört mit zu denen, die schon andeuten, dass es so eine Art dualistisches Weltbild geben soll. Also man ist dann entweder für den Teufel oder man ist für Gott. Ja? Das ist etwas, was sozusagen auch eine lange Tradition in Russland hat, dieses Fehlen eines neutralen Zwischenfeldes, ja, wo man sich also weder für das eine noch für das andere entscheiden sollte oder muss, das ist sehr typisch.
Auch beim Studientag in der Katholischen Akademie gelingt es nicht, den Teufel genau zu fassen. Der Gottesdienst zum Abschluss aber macht eines klar. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Gebet der beste Schutz. Gleich, ob der Teufel nun Gottes persönlicher Gegenspieler ist oder nur eine Chiffre für das Böse.
Wer oder was ist eigentlich der Teufel? Ein Beitrag von Josephine Janert war das. Wenn Sie einzelne Beiträge oder das Gespräch über den Babel-Bibel-Streit nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserer Seite tun, deutschlandfunkkultur.de, unter dem Stichwort Religion. Ich bin Kirsten Dietrich. Ich sage danke fürs Zuhören.